Amen. Guten Morgen, liebe Ekklesia. Ich habe gesehen, wir haben coole Gäste heute da, und zwar Simon und Susi sind da mit ihrem kleinen Luke. Yay! Yeah! Simon und Susi waren ein paar Jahre Teil von Ekklesia Community hier. Letztes Jahr mussten wir uns von ihnen verabschieden, weil sie weggezogen sind. Aber voll schön, dass ihr da seid heute zum Gottesdienst. Ja. Cool, wir dürfen zusammen in die Bibel schauen. Was für ein Privileg, oder? Yes. Wer von euch war denn schon mal auf einem hohen Berg und hat die Aussicht genossen? Berggipfel, yay. Wer von euch war denn schon mal in einem tiefen Tal und vielleicht hat die Berge eher so von unten bewundert, bestaunt? Ja, auch einige. Unsere Welt, wenn wir so schauen, ist ja gekennzeichnet, ist gezeichnet von Bergen und von Tälern. Unsere Welt ist nicht eben. So, für manche ist Hohenlohe ja irgendwie schon riesig, aber wenn wir die Welt angucken, da gibt es ganz schön viele Aufwärts und Abwärts, die wir da sehen. Der höchste Berg der Welt, das werden viele wissen, ist der Mount Everest mit 8.849 Metern, das linke Bild. Der tiefste Punkt der Welt, das war auch neu für mich, ist das Challenger-Tief im Marianengraben. Das hat 11.000 Meter Tiefe. Davon gibt es auch kein gutes Bild, deswegen das ist nur, wie es aussehen könnte vielleicht. Es geht 11.000 Meter runter. Das heißt, fast 20 Kilometer trennen den höchsten Punkt der Welt und den niedrigsten Punkt der Welt voneinander. Den Mount Everest haben schon einige Leute bestiegen. Manche haben es sogar ohne Sauerstoffunterstützung geschafft. Und auch diesen tiefsten Punkt, das Challenger-Tief, haben schon manche versucht zu erforschen. Aber tatsächlich sind die Bedingungen so schwierig, dass dort deutlich weniger Leute waren, wie auf dem Mond zum Beispiel. Es gibt irgendwelche verrückten U-Boote, die da runtergehen. Aber es sind auf jeden Fall krasse Bedingungen. Und für mich als Laie, muss ich zugeben, sind beide Extreme nicht besonders attraktiv. So, wenn ich mir vorstelle, diese Höhe, wenig Sauerstoff, der höchste Punkt, an dem ich war in meinem Leben, war, glaube ich, in Bolivien die Salzwüste mit irgendwie 4000 Metern über dem Meeresspiegel. Und es war krass, was das mit meinem Körper gemacht hat. So diese wenig Sauerstoff, hat man Angst, die Höhenkrankheit zu bekommen und so weiter. So, ich finde das, die Höhe nicht besonders attraktiv, aber genauso auch dieses Challenger-Tief. Ich finde es schon gruselig, irgendwie ein paar Meter unter der Wasseroberfläche zu sein. Und wenn ich mir vorstelle, 11 Kilometer nach unten zu tauchen in einem U-Boot, es wird immer dunkler, man weiß nicht, was passiert, finde ich sehr, sehr gruselig. Beide sind Extrempunkte und beide haben irgendwie gemeinsam, die haben es wirklich in sich. Wenn ich dorthin gehen will, da komme ich an meine Grenzen. Ich werde mit mir selber konfrontiert und ich brauche Hilfe von anderen. Im Sinne von, ich brauche irgendwelche Spezialausrüstung, ich brauche langes Training, ich brauche Hilfe von Menschen, die mich anfeuern, die mir zur Seite stehen. Und wenn wir die Berge und Täler dieser Welt so anschauen, dann werden wir auch an unser eigenes Leben erinnert, wo es doch auch manchmal hochgeht und manchmal runtergeht. Manchmal auch gefühlt ganz lange nur in eine Richtung. Manchmal stehen wir vielleicht am allerhöchsten Punkt, der Mount Everest. Alles ist toll, ich genieße die Aussicht, ich sehe die Wege, wie Gott mich führt und es fühlt sich gut an. Und manchmal stehen wir gefühlt auch im Challenger-Tief unten. Es ist dunkel, es ist hart, es ist schwierig und die Berge und das Geröll türmen sich neben mir auf und wir können den Weg, den Gott uns führt, eben gar nicht sehen und nicht erkennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eure letzten Monate, vielleicht auch das letzte Jahr noch mal Revue passieren lasst. Welche Wege bist du denn gegangen im letzten Jahr? Welche Wege hat Gott dich denn geführt? Waren das Wege, wie du sie selber auch ausgesucht hättest? Oder wären sie ein bisschen anders gewesen, wenn du selber den Stift deines Lebens in der Hand gehabt hättest? Und ich glaube, manchmal sind die Wege eben so anders, wie wir uns das selber ausgesucht, wie wir es selber vorgestellt oder gewünscht hätten. Manchmal geht es mehr bergauf, manchmal geht es mehr bergab, wie wir das selber gern gehabt hätten. Und vielleicht hast du das erlebt im letzten Jahr. Es ging steil hoch oder es ging steil runter. Und vielleicht ist da auch diese Frage in dir, was ist, wenn es dieses Jahr so weitergeht? Wenn es weiter mühsam ist, wenn es weiter abwärts geht, wenn das Tal kein Ende nimmt. Und diese Woche in unserem Bibelleseplan möchte ich nochmal Werbung machen, das kannst du noch mit aufspringen. Wir lesen in einem Jahr durch die Bibel und diese Woche ist im Alten Testament die Geschichte von Josef dran oder zumindest ein Teil der Geschichte. Josef ist im ersten Buch der Bibel, 1. Mose, ganz vorne und er streckt sich über viele, viele Kapitel. 14 Kapitel sind es, glaube ich. Und einen Teil davon haben wir diese Woche gelesen. Und Josef ist ein Mann, der sich auskennt mit dieser Wanderung des Lebens. In dessen Leben gab es einige Berggipfel, die er erlebt hat, aber auch einige Tiefpunkte und Täler, durch die er gehen musste. Josef war einer von 12 Brüdern. Und das heißt, sein Vater liebte ihn mehr wie alle anderen. Er hatte aber dadurch auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinen Brüdern. Und das heißt, sie hassten ihn. Sie meideten und verbündeten sich gegen ihn und haben schließlich eine Möglichkeit genutzt, um ihn nach Ägypten zu verkaufen. Es geht steil bergab für Josef. Seine Familiengeschichte ist eine Geschichte von Eifersucht, von Neid, von Streit, von Isolation, von Ausgrenzung und von Hass. In Ägypten angekommen, bekommt er eine gute Stellung in dem Haus von dem Mann, der ihn gekauft hat. Und er ist sehr vertrauenswürdig und er wird eingesetzt, diesen ganzen Besitz von diesem Mann zu verwalten. Also es geht so ein bisschen wieder berghoch für den Josef. Aber der nächste Tiefpunkt lässt gar nicht lange auf sich warten. Er landet unschuldig im Gefängnis, weil Lügen über ihn erzählt werden und keiner ihm glaubt. Und so landet er in Gefangenschaft, nächster Tiefpunkt. Im Gefängnis heißt es dann, Gott stand Josef bei und ließ ihm alles gelingen. Der Gefängnisverwalter vertraut diesen Gefangenen und setzt ihn ein als Aufsicht über alle anderen Gefangenen. Ich weiß nicht, ob man das so richtig als es geht hoch zu es bewerten kann, aber so ein bisschen eine Verbesserung seiner Situation ist auf jeden Fall da. Er deutet dort im Gefängnis die Träume von zwei Angestellten von dem Pharao, von dem Machthaber der damaligen Zeit. Und er bittet dann den Mundschenk, den einen von ihnen, sagt, hey, wenn du zurück bist beim Pharao, bitte leg ein gutes Wort für mich ein. Ich sitze hier unschuldig im Gefängnis. Und der Mundschenk kommt frei und was passiert? Er vergisst Josef. Buff, nächstes Mal geht's abwärts. Er wird einfach vergessen und er bleibt nochmal jahrelang in Gefangenschaft sitzen. Und nach vielen Jahren der Gefangenschaft kommt er schließlich frei, er kommt zum Pharao und er wird eingesetzt als zweitwichtigster Mann in ganz Ägypten. Er ist derjenige, der dieses Land, der dieses Volk durch eine lange, lange Hungersnot navigiert. Und seine Lebenswanderung geht wieder aufwärts. Gute Position, Reichtum und Macht. In Josefs Leben sehen wir Berge. Wir sehen Momente, in denen es gut zu laufen scheint, in denen es endlich besser zu laufen scheint. Momente, die du aus deinem Leben bestimmt oder hoffentlich auch kennst. Vielleicht eine Arbeitsstelle, die ganz genau das ist, was du immer machen wolltest. Der Urlaub, auf den du dich so lange gefreut und vorbereitet hast, der jetzt endlich da ist. Vielleicht bist du zum ersten Mal verliebt und schwebst auf Wolke 7. Und genießt deine Aussicht auf den Berggipfel. Dinge, die du anpackst, gelingen dir. Du fühlst dich mega connected mit Gott und so weiter. Ich glaube, solche Berggipfel, die kennen wir hoffentlich. Bei Josef sehen wir aber auch viele Täler. Tiefe und dunkle Täler, durch die er gehen muss. Und ich glaube, auch das kennen wir irgendwie aus unserem Leben. Vielleicht Verletzungen und Enttäuschungen von anderen Menschen. Von Menschen, die wir lieb haben, wo es Streit gibt, wo Risse irgendwie in Beziehung gekommen ist, wo es Brüche gibt. So, Josef hat Geschwister, die ihn so sehr verabscheuen, dass sie ihn verkaufen und den Vater anlügen und behaupten, er sei tot. Beziehungen, wo wir verletzt sind von Worten, von Dingen, die gesagt wurden, von Dingen, die vielleicht nicht gesagt wurden, von Taten oder von Ignoranz. Tiefes Tal ist vielleicht auch Schmerz oder Trauer, durch die wir gehen müssen. so wie Josef auch. Dinge, die einfach schwierig laufen, wenn es Lebenskrisen gibt, wenn Unfälle da sind, Krankheit, Tod von einer lieben Person. Ein tiefes Tal kann auch ein unerfüllter Lebenstraum sein. Ein Leben, das nicht so läuft, wie man sich das so vorgestellt hat. Ich vermute, Josef hat sich sein Leben so bestimmt nicht vorgestellt. Vielleicht bist du der Einzige aus deiner Familie, der Jesus kennt. Und du bist am Ringen und am Beten und sagst, Gott, ich will, dass meine Familie Jesus kennenlernt. Und wieder ist ein Jahr ins Land gegangen letztes Jahr und es hat sich nichts verändert. Vielleicht fühlst du dich mit Gott nicht verbunden. Du findest es schwierig, noch irgendwie an ihm dran zu bleiben. Solche Täler, ich glaube, jeder von uns kennt das. Und wenn wir Josefs Geschichte ganz lesen, dann wissen wir, am Ende steht die Versöhnung mit seiner Familie. Seine Brüder, sein Vater, sie kommen alle nach Ägypten und durch seine gute Position an Pharaos Hof bekommen sie gutes Land. Sie überleben die Hungersnot und aus diesen 12 Brüdern erwächst schließlich in Ägypten das große Volk Israel, mit dem Gott Geschichte schreibt. Also Josefs Weg in dieser ganzen Geschichte, seine Berge und seine Täler sind ein ganz bedeutsamer Teil der Geschichte vom Volk Israel. Und ich habe mich gefragt, wie ist Josef denn dahin gekommen, dass er so mit seinen Brüdern und seiner Familie umgehen konnte? Wie ist er mit seinem Schmerz, wie ist er mit seinen Verletzungen, Enttäuschungen, mit seinen Tälern umgegangen? Wie hat er das gemacht? Weil er hätte seine Brüder, als sie gekommen sind, er hätte sie ja wegschicken können und sagen können, hey, ihr wart so böse zu mir. Ihr wart so böse zu mir. Es ist mir völlig egal, was in dieser Hungersnot aus euch wird. Ihr könnt selber gucken, was aus euch wird. Ich musste mich auch die ganzen Jahre durchschlagen. Ihr müsst auf Knien angekrochen kommen, ihr müsst um Gnade winseln oder was auch immer. Hat er nicht gemacht. Wie konnte er seinen Brüdern begegnen und aufrichtig zu ihnen sagen, ihr habt das Böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemeint und er hat meinen Weg gelenkt. Und ich will jetzt für euch und ich will für eure Familien sorgen. Lasst uns da mal genauer hinschauen zusammen, weil das ist ja irgendwie auch mit ein Schlüsselpunkt, dass die Geschichte vom Volk Israel so ist, wie sie ist. Wie ist Josef mit seinen Tälern umgegangen? Die Geschichte von Josef erstreckt sich über mehrere Jahre. Josef ist 17, als er verkauft wird nach Ägypten und er ist knapp 40, als er seinen Brüdern das erste Mal wieder begegnet. Und wir wissen gar nichts darüber, wir lesen gar nichts, wie in dieser Zeit er damit umgegangen ist, welche Prozesse er hatte, welche Kämpfe er damit hatte. Aber was wir wissen, als er ihnen das erste Mal wieder begegnet, nach 20 Jahren, ist nicht plötzlich alles gut. So im Sinne von, die Zeit heilt schon alle Wunden und mit diesem einen rosaroten Glitzermoment ist alles gut. Nee, ist es eben nicht. Für Josef selber ist es ein Prozess, was dann kommt. So, es heißt, ihr könnt die Bibelstellen einblenden, es heißt, er erkennt seine Brüder, sie ihn nicht, und dann redet er sehr hart mit ihnen, er fährt sich an und sagt, hey, ihr seid Spione, ihr seid Kundschafter, und lässt sie erstmal für 3 Tage alle einsperren. Das ist seine erste Reaktion. Vielleicht auch, um selber ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und dann schickt er sie zurück, dass sie den jüngsten Sohn, des Benjamin, auch noch dazu holen. Und es dauert eine ganze Weile, bis der Josef dahin kommt, sich ihnen zu erkennen zu geben. Und dann heißt es, so dieses, hey, ihr müsst meinem Vater von allem erzählen. Bringt ihn her zu mir. Und er fällt seinem Bruder um den Hals. Beide weinen und er küsst sie unter Tränen und er nimmt alle Brüder in den Arm. So, aber da vergeht was dazwischen. Das ist ein Prozess, durch den Josef geht. Und es ist Zeit, die er sich auch gibt. Also seine Heilung und dass er seinen Brüdern vergeben kann, ist für ihn ein Weg und ist ein Prozess. Er schickt sie weg, sie kommen zurück, er schickt sie wieder weg, er prüft sie und so weiter. Und es ist nicht einfach Schwamm drüber, sondern Josef lässt seine Verletzung und er lässt dem Schmerz einfach nochmal Raum. Er lässt Trauer und Schmerz zu und er gibt sich diese Zeit. Wir lesen an mehreren Stellen, wie ihn seine Gefühle so sehr überwältigen, dass er sich zurückziehen muss, dass er in sein Gemach geht und dass er weint und einfach seinen Gefühlen nochmal freien Lauf lässt. Er betrauert es, er beweint es. Er beweint diese Verletzung und diesen Verrat seiner Brüder. Schmerz und Trauer müssen wir nicht einfach überspringen. Es darf Zeit brauchen und es darf ein Prozess sein. Und ich glaube, manchmal sind wir vielleicht schnell drin zu sagen, wenn wir verletzt sind, wir sind fromm und wir wollen uns schnell vergeben, sagen, okay, Schwamm drüber, vergeben und vergessen und fertig. Und ja, natürlich ist unser Auftrag auch, dass wir einander vergeben, gar keine Frage. Aber unser Herz muss auch hinterherkommen. Unser Herz muss mitkommen. Verletzung darf wahrgenommen sein, Schmerz darf beweint werden. Und es ist nicht unchristlich, sondern es darf verarbeitet werden. Und manchmal wollen wir vielleicht auch schnell überspringen und sagen, boah, ich will mich gar nicht so viel mit beschäftigen, es soll nicht so viel Raum einnehmen. Aber Heilung und Vergebung darf ein Weg und darf ein Prozess sein, durch den wir gehen. Ein Prozess, der viel damit zu tun hat, dass wir ehrlich zu uns selber sind, was es mit mir macht und wie es mir damit geht. Heilung und Vergebung als ein Prozess. Das Zweite, was ich sehe, ist, Josef wird ziemlich übel mitgespielt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, klar, er hat Charakterschwächen, er ist hochmütig, er prahlt mit irgendwelchen Dingen. Aber was seine Brüder mit ihm gemacht haben, war richtig fies. Und auch, dass er im Gefängnis landet, war mega unfair. Und trotz all dem bleibt Josef die ganze Zeit über vertrauenswürdig und auch beziehungsfähig. Er übernimmt Verantwortung bei Potiphar, von dem er gekauft wurde. Und selbst in aller Ungerechtigkeit und im Gefängnis bleibt er loyal und treu. Josef bleibt irgendwie in seinem Schmerz nicht sitzen, sondern er geht weiter und er lässt sich an der Stelle, wo er ist, stets gebrauchen. Er wird nicht innerlich bitter oder hart anderen Menschen gegenüber, sondern er übernimmt Verantwortung für sein inneres Leben. So, er ist nicht dafür verantwortlich, was seine Brüder mit ihm gemacht haben, aber er ist dafür verantwortlich, was in ihm daraus wächst. Ob Bitterkeit und Groll und Unmut und Selbstmitleid in seinem Herzen wachsen oder ob er sagt, ich lasse mein Herz offen anderen Menschen gegenüber. Er macht seinen Schmerz und seine Verletzung nicht zu seinem Lebenszentrum. Und die Frage ist so, wie macht er das? Und durch diese ganze Geschichte lesen wir immer wieder, Gott war mit ihm. Gott schenkte ihm Gunst. Und Josef weist immer wieder auf Gott hin und er sieht sein Leben in einem größeren Zusammenhang. Das, was nicht heißt, dass er sagt, Gott ist schuld, Gott hat mir alles Leid zugefügt. Aber er sagt, Gott hat meinen Weg genutzt. Gott hat es genutzt. Für mich eine ganz, ganz starke Stelle ist der Moment, als er nach Jahren im Gefängnis zum Pharao gerufen wird. Und der Pharao sagt zu ihm, ich habe gehört, nur du kannst Träume deuten. Und der Josef weiß ganz genau, was jetzt passiert. Das entscheidet drüber über seinen zukünftigen Weg. Und statt dass er sagt, ja, ich bin der Tolle, ich kann Träume deuten, sagt der liebe Pharao, ich kann dir keine Antwort geben. Das kann nur Gott. Er verweist stets auf Gott in seiner ganzen Lebensgeschichte. Er bekommt in Ägypten 2 Söhne. Und damals wurden die Namen ja oft auch noch mehr nach Bedeutung vergeben. Und ich finde es ganz spannend, sein einer Sohn, wer weiß, wie der erste Sohn heißt? Ephraim und Manasse, genau, ich habe es gehört. Der erste Sohn heißt Manasse und das heißt, der vergessen lässt. Gott hat mich alle Not und den Verlust meines Vaterhauses vergessen lassen. Der zweite Sohn, Ephraim, bedeutet Fruchtland, Weideland. Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Josef sieht in allem, dass Gott mit ihm ist und dass Gott ihn führt. Es heißt öfters mal, Gott hat es so gefügt. Und ganz am Ende, Kapitel 50, sagt er zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef hält sich an Gott fest und er schaut auf ihn. Sein Blick bleibt nicht bei der Ungerechtigkeit, bei seinen Brüdern oder er suhlt sich nicht im Selbstmitleid, sondern sein Blick wendet sich zu Gottes Gegenwart in seinem Leid, in seiner Situation. Bleib verbunden mit Gott. Das hört sich ja eigentlich erstmal ganz einfach an. So im Tal, wenn es schwierig ist, bleib verbunden mit Gott. Aber ich weiß nicht, was eure Reaktionen, was eure Herausforderungen auch Sinn in Leid und in Schmerz und in Trauer. Und ich glaube, tiefe Täler in unserem Leben können dazu führen, dass wir vielleicht auch sagen, Gott, ich kann nicht mehr glauben. Dass wir uns eher distanzieren, dass die Frage kommt, warum lässt du das zu, warum muss ich das durchmachen? Und wir werden bitter Gott gegenüber, wir fangen an zu zweifeln und es fällt schwer, überhaupt an einen guten Gott zu glauben. Aber bleib verbunden in deinem Tal, halt dich fest an Gott, schau auf ihn. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Hey, was für ein schöner Vers, der uns zeigt, Gott möchte in den Tälern mit uns sein. Er ist derjenige, der uns Halt gibt, der uns Trost gibt, bei dem wir neue Hoffnung bekommen, der uns in den Arm nehmen will. Oder Psalm 23, Vers 4. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, auch wenn ich im Challenger-Tief festhänge. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten und sie ermutigen mich. Und ich möchte dich so ermutigen heute Morgen, wenn du in einem Tal sitzt und du sagst, es fällt mir so schwer, mit Gott verbunden zu bleiben. Ich will dich so ermutigen, wirf dein Leid und wirf deine Klage ihm vor die Füße. Manchmal denken wir, nur Dank und Fürbitte sind irgendwie angemessene Gebetsformen. Aber nur ein Blick in die Psalmen zeigt uns was ganz anderes. So viele Psalmen, wo Klage an Gott gerichtet wird, wo Leid geklagt wird. Und manchmal fällt es uns einfach auch total schwer zu beten oder uns fehlen vielleicht auch die Worte, was wir sagen sollen. Und Mama braucht auch gar nicht viele Worte. Ich habe mal von einer Frau, die hat mir erzählt, sie war im Krankenhaus und es war eine richtig schwierige Situation, in der sie war. Sie hat keine Worte mehr gehabt, was sie beten soll. Und sie hat gesagt, sie hat nur noch ihre Augen zugemacht und hat immer nur gesagt, Jesus, Jesus, Jesus. Sie konnte nicht mehr beten. Aber wie kraftvoll, ihr Lieben, ist das? Dann beten wir Jesus, Jesus, Jesus. Und wenn du keine Worte findest, dann nutze Liedtexte, nutze Psalmen, Gebete von anderen. Aber ich möchte dich so ermutigen, schau auf Gott und halt dich an ihm fest. Auch in dem tiefsten Tal deines Lebens. Dann mein dritter Punkt, den ich bei Josef total spannend finde. Josef, er geht den ersten Schritt, um Beziehung wieder möglich zu machen. Er geht den ersten Schritt zur Versöhnung. Seine Brüder hatten ihn gar nicht erkannt. Und er schickt sie zurück. Sie holen Benjamin, als er da war, prüft er sie nochmal und so weiter. Und dann sollte Benjamin eigentlich als Gefangener bei Josef bleiben. Und dann springt einer von den älteren Brüdern rein und sagt, das können wir nicht machen. Wir können nicht ohne Benjamin zurückgehen. Das hält unser Vater nicht aus. Und er geht zu Josef und sagt, nimm mich anstelle von Benjamin. Und als der Josef sieht, wie sein Bruder hier einspringt für den Benjamin, dann kann er nicht mehr an sich halten. Und dann heißt, er sagt, ich bin Josef, er gibt sich zu erkennen. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder brachten kein Wort mehr hervor, sie standen fassungslos vor ihm. Da wäre ich so gern dabei gewesen. Genau. Und Josef sagt zu ihnen, kommt doch her. Und als sie herantraten, sagt er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef geht den ersten Schritt. Er sagt zu ihnen, kommt her zu mir. An sich war zwischen ihnen überhaupt nichts geklärt. Es gab kein Gespräch, es gab keine Entschuldigung von ihnen. Aber Josef geht den ersten Schritt und lädt sie ein und sagt, kommt näher zu mir. Meine Arme sind offen, mein Herz ist offen für euch. Kommt näher. Er wartet nicht darauf, dass alles im Detail geklärt ist und dass die Situation von früher nochmal aufgerollt und genau besprochen wurde. Und ich glaube, Versöhnung beginnt mit einem Herzen, das aufgeschlossen ist für den anderen, das die Arme aufmacht und sagt, ich suche Nähe, ich suche Verbindung, anstatt Schuldzuweisungen zu machen. Und das ist natürlich oft entgegen unserer spontanen Gefühle. So spontan denkt man vielleicht, hey, ich habe doch recht. Die haben mir was Böses gemacht, die sollen zuerst kommen. Wenn die zuerst kommen, dann kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht auch einen Schritt auf die zu mache. Aber es heißt, wir müssen vielleicht unseren Stolz ablegen, unser Recht ablegen und sagen, ich symbolisiere dir, meine Arme sind offen, mein Herz ist offen, komm näher zu mir. Damit beginnt Versöhnung. Ich lade den anderen ein. Ich lege meinen Stolz ab, ich lege mein Recht ab. Und dann sehen wir hier aber auch, dass Versöhnung, echte Versöhnung, Wahrheit braucht. Wir denken, glaube ich, oft zu sagen, ja, okay, ja, war nicht okay, aber ja, hat mir schon wehgetan, aber ist in Ordnung. Aber Josef vergibt hier, ohne das Unrecht zu verharmlosen. Er sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Ihr habt mich verkauft, das war hart für mich. Es hat mein ganzes Leben beeinflusst, es war nicht in Ordnung. Es braucht diese Wahrheit mit der Vergebung zusammen, ohne die Verharmlosung. Das hat mich wirklich verletzt. Hier fühle ich mich unfair behandelt. Und trotzdem mache ich mein Herz auf für dich. Und wir sehen bei Josef auch, dass seine Versöhnung nicht nur innerlich stattfindet, nicht nur sein Herz wird heil. Er vergibt und dann möchte er das Beste für seine Familie. Er kann komplett nach vorne schauen und er lässt die Vergangenheit nicht mehr die Zukunft bestimmen. Er trachtet nicht auf Vergeltung und nicht nach Rache. Als der Vater Jakob stirbt, haben seine Brüder total Angst, dass er jetzt anfängt, Rache zu üben und Rache und böse gegen sie wird. Und er geht zu ihnen und sagt, habt keine Angst, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Er sorgt für die Familie, er gibt Sicherheit, er gibt Zukunft und er verändert die Beziehung zu ihnen komplett. Die Beziehung ist ganz anders, sie ist komplett und real verändert. Und da frage ich uns einfach, gibt es vielleicht Beziehungen in deinem Leben, die noch geklärt werden müssen? Gibt es Beziehungen, gibt es Menschen, wo vielleicht Verletzungen in deinem Herzen sind, wo es dir schwerfällt, wo es einen Bruch gibt in einer Freundschaft? Und vielleicht ist es dran, aktiv die Versöhnung zu suchen und den ersten Schritt zu gehen. Und es bedeutet dann Recht aufzugeben, dann Stolz abzulegen. Aber zu sagen, ich begegne dem anderen, ich strecke meine Hände aus und sage, komm näher, meine Hände sind offen für dich. Nicht, weil es nicht schlimm war, nicht, weil es okay war, was passiert ist, aber ich will dir sagen, meine Hände sind offen, mein Herz dir gegenüber ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Er geht den ersten Schritt zur Versöhnung. Und mein vierter Punkt und auch letzter, mit dem will ich jetzt auch schließen, die Heilung und Vergebung von Josef wird ja irgendwie zum Schlüsselpunkt für das Volk. Seine Heilung wird zum Segen für andere. Seine bewältigten Verletzungen retten seine ganze Familie. Und ich finde es unheimlich ermutigend, hier zu sehen, wie aus unseren Tälern, wie aus unseren Verletzungen, aus unserem Schmerz irgendwie was Gutes entstehen kann, wie das irgendwie zu was Gutem auch dienen kann. Josefs Geschichte erinnert mich hier an eine Kunstart aus Japan, von der ich gehört habe. Die heißt Kintsugi. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Aber das finde ich total spannend. Da werden zerbrochene Keramikscherben mit einem ganz speziellen Lack zusammengefügt. In dem Lack ist echter Goldstaub enthalten. Und Scherben werden zusammengeklebt mit diesem Goldstaublack, wie auch immer. Und es entstehen, wie ich finde, wunderschöne neue Gefäße, die ganz, ganz toll aussehen und die, genau, wieder benutzt werden können. Und für mich ist es so ein schönes Bild geworden, wie Gott Schönheit aus unseren Scherben machen kann. Wo unser Leben im Zerbruch ist, wo Schmerz da ist, wo Verletzung da ist in unserem Herzen und wie Gott heil machen kann. Und ganz bewusst bleiben bei diesem Kintsugi die Bruchstellen sichtbar. Es geht nicht darum, irgendwelche Risse und Brüche zu verdecken oder zusammenzukleben, möglichst unsichtbar und zu sagen, okay, jetzt ist da halt eine hässliche Stelle. Sondern diese Bruchstellen werden ganz bewusst mit diesem Goldlack zusammengefügt, damit sie sichtbar sind. Weil es nicht darum geht, es auf die Seite zu kehren. Nicht, weil Gott irgendwie sagt, dein Zerbruch ist nicht so schlimm oder dein Zerbruch muss überdeckt werden. Sondern weil er sagt, das ist Teil deiner Geschichte. Deine Verletzung ist Teil deiner Geschichte. Aber ich will es heilen und ich will was Schönes draus machen. Und Gott kann Wunderschönes aus unseren Scherben machen. Er verbindet Josefs Scherben sehr sinnstiftend. Er nutzt seine Geschichte, seine Berge, seine Täler, um Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, das kann er auch mit unserem Leben machen. Welche Scherben will Gott in deinem Leben heute neu zusammensetzen? Welcher Riss ist vielleicht da? Welcher Zerbruch ist da? Von dem du vielleicht denkst, stopp, das ist zu groß, diese Verletzung ist zu tief. Und ich lade uns ein, dass wir damit zu unserem Gott kommen und sagen, Gott, ich weiß nicht wie, aber ich möchte es dir hinhalten. Vielleicht bedeutet das für dich, den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen, mit anderen Personen. Vielleicht bedeutet es für dich, bewusst zu entscheiden, in dem Tal, in dem ich laufe, ich will auf Gott schauen und ich halte mich fest an dir, auch wenn es mir schwerfällt. Wir singen jetzt zum Abschluss zusammen das Lied Komm heute zum Vater. Und da drin heißt genau das, ist da etwas zerbrochen in dir? Ist dir die Last zu schwer? Komm, Jesus ruft dich, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Und ich lade uns ein, das zusammen zu singen. Das Gebetsteam wird schon hier vorne sein. Wenn du sagst, boah, ich möchte da gern für was Konkretes beten lassen. Und ich habe hier eine Situation, eine Beziehung vor Augen, wo ich merke, ich will einen Schritt gehen. Dann lass für dich beten. Komm auch einfach so zum Gebet. Aber die sind da. Nutze dieses Angebot gerne. Ja. Ja. Ja, Gott, du weißt um unseren Weg, du weißt alle Höhen und Tiefen, die wir schon gegangen sind, alle Höhen und Tiefen, die noch kommen werden. Und es ist dir alles nicht verborgen. Und wir wollen uns wirklich ausstrecken, auf deinen Wegen zu gehen und nicht unser eigenes Ding zu machen. Wir wollen die Wege laufen, die du für uns bereithältst. Unser Leben soll dir Ehre geben. Du sollst sichtbar werden in all den guten Dingen, die wir haben. Aber du sollst auch verherrlicht werden in unseren Tälern, in dem, wie wir damit umgehen. Gott, du sollst groß werden da drin. Danke, dass du unsere Scherben in so viel Schönheit verwandeln kannst, dass dir unsere Verletzung, unser Zerbruch nicht so groß ist. Und ich bete so sehr, Gott, dass du uns wirklich hilfst und dass du uns lehrt, unser Herz offen zu halten. Für dich, aber auch für andere Menschen. Ja, Gott, lass uns auch in unseren Tälern tief mit dir verbunden sein. Dass wir sagen können, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich und sie ermutigen mich. Ja, lass uns zusammen das Lied singen.